Vertraulich, der Bild-Video-Podcast aus der bestvernetzten Politikredaktion Deutschlands. Immer live um 17 Uhr, das Thema des Tages in 15 Minuten. Und das kann heute natürlich nur sein. Russische Drohnen über Polen, greift jetzt die NATO ein. Es ist Mittwoch, der 10. September. Ich bin Thomas Kausche und bei mir ist Bild-Politik-Chefautor Peter Tiede. Peter, ich fasse nochmal zusammen. 2 Dutzend russische Drohnen über Polen im NATO-Luftraum damit. Eine bis nach Warschau hinein, hinter Warschau, 265 Kilometer in das polnische Kernland. Das erste Mal, dass NATO-Flugzeuge potenzielle Bedrohungen im Luftraum eines Verbündeten bekämpfen. Polnische F-16 und niederländische F-35 Kampfjets steigen auf. Auch deutsche Patriot-Luftabwehrsystem in Polen werden in Alarmbereitschaft versetzt und liefern Aufklärung. Polen schlägt NATO-Alarm und löst Artikel 4 aus. Das bedeutet dringende Beratung der NATO-Staaten, eine Vorstufe zum Bündnisfall nach Artikel 5. Jetzt ohne Panik zu machen, aber das klingt alles wirklich bedrohlich und viele werden sich Sorgen machen, ob das jetzt außer Kontrolle geraten kann.
Die Gefahr ist, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge und die Russen haben mit dieser Drohnenattacke, nennen wir sie mal so, es waren ja nun mehr als 20 und 20 kann kein Unfall sein, an den Rand einer Eskalation gebracht. Also in einen NATO-Staat Drohnen reinzuschicken, wir sehen das öfteren schon und schon seit längerem, dass vereinzelte Drohnen, die man als Irrläufer vielleicht werten könnte, nach Polen reingehen, aber so viel, dass es neu, auch das abgeschossen werden musste, dass die Bundeswehr, die war übrigens mit involviert und die Niederländer, also unsere Patriot-Systeme, die vor der polnisch-ukrainischen Grenze stehen, um Polen zu bewachen, die haben geortet und die Daten durchgegeben. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Wir beide kennen das vielleicht noch aus Zeiten des Kalten Krieges, wo eine falsche Bewegung oder eine falsche Reaktion dazu führen kann, dass es zum Flächenbrand kommt.
Genau, by accident, also ja. Ungewollt ausgelöster Krieg.
Ja, jetzt ist zum Glück auf Seiten des Westens, also in Polen und bei der NATO, besonnen reagiert worden. Aber sowas kann auch mal in die Hose gehen und dann ist wirklich guter Rat teuer. Und da sehen wir, dass dieser Krieg, der in der Ukraine oder gegen die Ukraine geführt wird, einfach nicht weit weg ist. Der ist auch nicht abstrakt für uns. Mhm. Wir sehen ja auch Sabotageakte bei uns, wir sehen Anschläge bei uns auf das deutsche Bahnnetz, die den Russen zugeschrieben werden. Wir sehen Drohnenüberflüge über Deutschland, nicht bewaffnete Drohnen. Aber wir sehen ja, was dann wie los ist. Das ist nicht abstrakt, das ist eine reale Gefahr, nicht nur für die Ukraine, sondern für uns alle.
Mhm. Also NATO-Alarm und ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich der Bundeskanzler, wo ist eigentlich Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keith Starmer, der Brite, von der Leyen, alle haben sofort heute Morgen diese Provokation aufs Schärfste verurteilt von Friedrich Merz, den ganzen Tag kein Wort, erst am Nachmittag, er war auf dem Weg zu einer Energiekonferenz der Betriebsräte der Energiekonzerne, da hat er sich geäußert und diese Provokation aufs Schärfste verurteilt. Warum hat das Kanzleramt, warum hat Friedrich Merz so lange gewartet? Auch an vielleicht ein beruhigendes Wort an die eigenen Bürger.
Also mich hat erstmal beruhigt, dass er sich nicht so früh gemeldet hätte. Also wenn heute Morgen um 9.30 Uhr ein Friedrich Merz mit einem erhobenen Zeigefinger auf dem Markt gewesen wäre, hätte ich persönlich Angst bekommen. Weil dann ist es wirklich ernst. Es ist ernst, aber wenn der Kanzler sofort spricht, dann muss er eine Erkenntnislage haben, die schon wirklich dramatisch ist. Ich war heute Morgen oder heute Vormittag im Kontakt mit dem Bundeskanzleramt und da hieß es, wenden Sie sich bitte an den Außenminister, der ist erstmal zuständig. Wir warten ab, wie die Lage tatsächlich ist. Also gibt es ein gefestigtes Erkenntnisbild.
Na gut, aber Friedrich Merz ist ja der Außenkanzler. Ja. Ich meine, in so einer Situation kann man eigentlich nicht ans Außenministerium verweisen.
Ja, ne? wenn der Russe geschossen hätte, dann hätte ich heute Morgen den Kanzler erwartet, so war erstmal der Außenminister Wartefuhl mit dem Satz auf dem Markt Russland nimmt leichtfertig Eskalation in Kauf. Dann kam der Innenminister Alexander Dobrindt, hat sich bei uns bei uns gemeldet und sagt, wir müssen wehrhaft, wachsam und widerstandsfähig sein, deswegen Luftabwehr ausbauen, Sicherheitsbehörden stärken und kritische Infrastruktur schützen. Mhm. Das sagt er als Innenminister. Dann kam Boris Pistorius, also immer schön der Reihe nach, dann kam Pistorius im Parlament und der danach mit einer Erklärung. Mhm. Und das, was der gesagt hat, das hat mir dann allerdings doch noch mal Angst gemacht.
Und das können wir uns mal anhören. Das war eine Fragestunde im Bundestag heute. Wir hören mal kurz rein.
Nach den Aussagen, nach den Mitteilungen des polnischen Ministerpräsidenten reden wir über 19 Drohnen, Shahed oder baugleich, die offensichtlich von belarussischem Gebiet aus auf ihren Weg geschickt worden sind. Es gibt definitiv keine Anlässe zu vermuten, dass es sich hier um Kurskorrekturfehler oder dergleichen handelt. Diese Drohnen sind ganz offenkundig gezielt auf diesen Kurs gebracht worden um in die Ukraine zu fliegen, hätten sie diesen Weg nicht fliegen müssen. Sie waren offenkundig, so die Ansagen aus Polen, auch entsprechend munitioniert. Es hätte also auch jederzeit etwas passieren können.
Also diese Ausführungen sind wirklich Zündstoff. Er sagt gezielt auf Kurs nach Polen, das NATO-Mitglied Polen. Und die Drohnen waren, so Pistorius, nach polnischen Angaben des polnischen Ministerpräsidenten, munitioniert. Das wäre doch eigentlich schon der Bündnisfall, Artikel 5.
Bleibt dabei, man kann das auslegen und schlauerweise hat man sich erstmal auf Artikel 4 in Polen geeinigt. Artikel 4 ist der Konsultationsautomatismus. Wenn ein NATO-Land Artikel 4 ruft, dann muss man sich innerhalb von, glaube ich, 48 Stunden zusammenfinden zu Beratungen und dann berät man das. Es ist nicht geschossen worden, das müssen wir mit dazu sagen. Dann ist momentan noch unklar, also zumindest in der öffentlichen Berichterstattung, welche Drohnen waren das genau und von welchem Typ wie viel. Es gibt die Gerbera-Drohne, die russische Gerbera-Drohne, die ist nicht bewaffnet, irgendwas normalerweise nicht. Man kann sie auch als Kamikaze-Drohne einsetzen, aber das, was wir gesehen haben, Bilder, die von Feldern sind, wo die Dinger runtergekommen sind, sprechen eher dafür, dass die so eingesetzt worden sind, wie es die Russen normalerweise machen, nämlich als Ablenkdrohnen. Damit beschäftigst du die gegnerische Flugabwehr, die schickst du einfach los, die sind aus Sperrholz und aus Styropor, also wirklich billig Dinger, die gerade mal so irgendwie fliegen können. Und damit überlastest du und testest du die gegnerische Flugabwehr und schickst dann andere Sachen durch. Also die gehen erstmal vor Ablenkung und dann gehen bewaffnete Sachen hinterher. Und das wäre dann die Sherrod-Drohne. Die sind auch gefunden worden, die sind auch runtergeholt worden. Mhm. Und die sind, das sind die, die üblicherweise bewaffnet sind. Wir wissen nicht, wie viele Drohnen da bewaffnet sind. Es sind alles polnische Angaben, die müssen wir erstmal irgendwie glauben. Aber das ist wirklich eine völlig neue Stufe. Und das ist hochbrisant. Und dann nochmal an alle, die in Deutschland immer warnen, dass wir die Russen provozieren. Wir sehen, von wo die Provokation kommt. Mhm. Aus dem Osten.
Jetzt stellt sich für die Frage die NATO, was können wir denn dann tun, was müssen wir tun, aber auch vor allem, was können wir tun?
Also das hat heute gezeigt, also wenn das ein Test war von Wladimir Putin oder von der russischen Armee, um zu gucken, wie wir reagieren können, dann ist für uns der Test in die Hose gegangen und da muss man fast schon dankbar sein für den Test, nämlich wir wissen jetzt, es funktioniert nicht. Also wenn von 25 bis zu 25 Drohnen, die Zahlen variieren, aber nach unseren Angaben 25, wenn davon nur 3 oder 4 runtergeholt werden, dann stimmt etwas nicht, dann ist man auf etwas nicht eingerichtet. Also da kriegt die Ukraine mehr abgeschossen. Die hat auch entsprechende Systeme, die natürlich vorwiegend momentan an die Ukraine geliefert werden.
Viele auch selbst bastelt.
Ja, aber die haben auch, die haben unsere Gepard-Panzer, das ist der Luftabwehrpanzer, der bei uns schon fast ausgemustert war, der steht in der Ukraine und das ist zum Beispiel Sky Ranger, das Drohnenabwehrsystem von Rheinmetall, das jetzt an die Ukraine geliefert wird. Ein Vorgängermodell ist schon in der Ukraine. Das heißt aber, da muss wirklich aufgerüstet werden und wir müssen in Deutschland ganz genau gucken, ob wir von diesen Gigaschulden, die wir für die Verteidigung aufnehmen, von den Sondervermögen und den Sonderschulden, dass wir davon wirklich auch die richtigen Sachen kaufen, also nicht nur eine Panzerarmee aufbauen, sondern tatsächlich auch eine Drohnenarmee und eine Drohnenabwehrarmee.
Ja, und auch diese Patriot-Abwehrraketen machen im Prinzip ja auch keinen Sinn. Du kannst ja nicht so eine Rakete kostet je nach Ausführung zwischen 1 und 4 Millionen Dollar. Ja. Du kannst ja nicht so eine Rakete gegen eine kleine Drohne abschießen.
Das System ist dann tatsächlich dafür da, dass du normalerweise eine klassische Luftabwehr, also das, was in den Alpenkriegen angeflogen kommt, abwehren kannst. Aber in dem Fall haben die Deutschen, die sind ja kurz vor der ukrainischen Grenze, sind die stationiert, 180 Soldaten, die da Dienst tun im Rahmen einer NATO-Mission zum Schutz von Polen. Das ist wirklich zum Schutz Polens vor den russischen Angriffen, die auf die Ukraine niedergehen. Die haben zumindest detektiert, die haben es mit dem Radar erfasst und die haben die Koordinaten weitergegeben. Dann konnten halt aufsteigen die F-35-Jäger, glaube ich, der niederländischen Armee, die in Polen stationiert sind, und polnische Abfangjäger. Mhm. Und nur die holländischen Jäger waren in der Lage, Drohnen irgendwie abzuschießen. Und da zeigt sich einfach, wir haben den Test nicht bestanden. Und das ist auch gruselig.
Das heißt, die Schwachpunkte der NATO wurden letztendlich jetzt von Putin aufgedeckt. Können wir
vor allem der Europäer
sein,
weil wir
wissen, was wir jetzt tun müssen.
Also vor allem und solche Sachen, wenn sie nicht aus Versehen passieren, und das wird hier nicht aus Versehen gewesen sein, dann haben die natürlich auch einen ganz bestimmten Zweck. Also warum macht Putin so etwas? Oder die russische Armee? Das ist immer zweierlei. Wir sind ja in einem hybriden Krieg, das ist lange genug schon erklärt worden, wird in Deutschland nicht immer ganz ernst genommen, aber hybrider Krieg sagt auf verschiedenen Ebenen. Und so ein Angriff, der findet erst einmal, oder so eine Attacke findet erst einmal statt aus zwei Gründen. Du kannst nämlich, wie am Boden auch, testen, wie reagiert der Gegner. Also du machst auf dem Boden, finden mal so kleine Vorstöße in eine gegnerische Front statt, um zu gucken, ist die starr, ist die beweglich, wie wird reagiert, gewinnst du Erkenntnisse draus. Das machst du in der Luft auch. Also jetzt wissen die Russen zumindest, wie in Polen reagiert wird, also welche Systeme arbeiten wie zusammen und was können die. Schwachstelle aufgedeckt. Und gleichzeitig ist es immer ein Informationskrieg. Es ist immer auch Zersetzung, Angst machen, Reflexkontrolle, Angst in der Bevölkerung. Also in Polen war heute Großalarm. In Polen mussten sich heute in den 4 Grenzwojewodschaften, also den 4 östlichsten Wojewodschaften, Landkreisen oder Bundesländer Polens, ist Alarm für Reservisten ausgerufen worden. Die mussten sich innerhalb von 24 Stunden melden. 6 Stunden, 12 Stunden. So, da sind die Reservisten heute alarmiert worden. Da herrscht wirklich Alarm, wirklich Angst. Die haben ja die Bedrohung vor der Haustür durch Belarus, den quasi Vorhof von Moskau. Und bei uns kommt natürlich auch die Angst wieder hoch und kann verstärkt werden. Also wir können ja dann darauf warten, wann Frau Wagenknecht, wann Frau Reichenegg, wann Frau Weidel und alle wiederkommen und dann warnen, bloß keine Eskalation und den russischen Bären nicht reizen und wir dürfen das und das nicht machen. Das ist Teil der Strategie. Die kommen auch nicht von alleine auf die Idee rauszukommen. Die arbeiten genau auf diesem Ticket und so funktioniert das. So hat es im Kalten Krieg ja auch in der alten Bundesrepublik auch funktioniert und dieselben Werkzeuge werden heute angewandt. Also das ist einmal Austesten der militärischen Reaktion und dann Angst schüren in der Bevölkerung, Zersetzung.
Andererseits führt es natürlich auch, und ich meine, wir gehen mal davon aus, Putin denkt ein bisschen weiter und nicht nur in den Tag hinein, führt es aber doch auch dazu, dass der Westen wieder stärker zusammenrückt. Wir wissen jetzt, wir müssten da auch aufrüsten. Selbst Viktor Orban hat den Polen, also der Russenfreund Viktor Orban, hat den Polen Unterstützung zugesagt. Das kann ja nicht in Putins Interesse sein.
Nee, aber Putin dürfte inzwischen auch kapiert haben, dass er den Westen nicht auseinanderkriegt. Also er mag an den Slowaken poolen können und er mag an Viktor Orban rumpoolen können, aber an so
aber er hat den Westen ja schon gut auseinandergekriegt. Selbst Donald Trump hat die Unterstützung der Ukraine.
Ja, aber wir reden hier von Europa und wir reden von den Europäern und die Europäer sind ja eh gerade dabei, die Unterstützung in der Ukraine weitgehend selbst zu übernehmen oder zumindest zu bezahlen in weiten Teilen. Also ihre eigenen Verantwortung, die auch immer eingefordert worden ist, gerecht zu werden. Und Putin wird Polen und Deutschland und Tschechien und Frankreich nicht spalten können. Die wird dann nicht auseinanderkriegen. Jedenfalls nicht so schnell und nicht so einfach. Und deswegen ist das ein Kollateralschaden, wenn jetzt der Ungar sich dann auch mal meldet. Wir müssen mal abwarten, wie der Ungar reagiert, wenn die Zeiten wieder andere sind.
Was bedeutet diese Situation jetzt konkret für Deutschland? Muss beispielsweise Polen, Deutschland, also da ist nicht viel dazwischen, muss die Bundeswehr in Alarmbereitschaft versetzt werden oder wird sie das? Was hören wir aus dem Verteidigungsministerium?
Nee, also die Bundeswehr muss nicht in Alarmbereitschaft versetzt werden. Die Drohnen, die da heute geflogen sind also in der Nacht, das ging ja gestern Abend los, die da unterwegs waren, die können uns nicht erreichen. Jetzt kann man noch nach Kaliningrad gucken, von wo seit Ewigkeiten Atomraketen auf uns gerichtet sind, gegen alle Verträge. Die Bundeswehr muss immer wachsam sein. Also ich erwarte einfach, dass wir Alarmsysteme haben, aber wir müssen jetzt überlegen, was kann man, also erstmal, welche Systeme müssen wir tatsächlich für uns anschaffen? Also was brauchen wir dringend? Was haben wir in den Beständen? Da ist die Erkenntnis ja bekannt, die ist ernüchternd, nüchte. Was nichts, was du da gebrauchen kannst. Was können wir kaufen? Was können wir wann wie beschaffen? Und vor allem, jetzt Polen hat Artikel 4 gezogen. Das heißt, da kommen Beratungen und Polen wird jetzt verlangen oder wünschen, dass andere NATO-Staaten massiv helfen noch mit anderen Systemen, mit welchen die helfen. Also mehr Patriot wird vielleicht gar nicht reichen. Aber da wird erstmal, Deutschland muss sich überlegen, wer kann wie in Polen weiterhelfen.
Letzte Minute, Alarm in Europa. Was kann die NATO jetzt tun und wozu sind wir überhaupt in der Lage? Peter, dazu passt eine Nachricht aus Emden in Ostfriesland, der Heimat von Otto Waalkes. Klingt wie ein Witz, ist aber nicht von Otto.
Nee, da hat ein Kommandeur, Kommandant, Entschuldigung, ich und die Marine, ich lerne es nicht, obwohl ich eine Frau aus dem Norden habe. Also, der Kommandant der Fregatte Schleswig-Holstein hat das Kommando abgegeben, gewechselt und hat sich verabschiedet von seinem alten Schiff mit der schönen Erkenntnis, dass er 700 Tage das Kommando hatte mit 0 Seemeilen. Das Schiff ist niemals ausgelaufen, das lag immer nur im Dock, es war in der Reparatur und ist niemals rausgekommen. Statt Kapitän zur See, Kapitän zur Land, eine absolute Posse, die uns mal wieder vor Augen führt. Es läuft nicht und wir haben einen riesengroßen Aufholbedarf.
Passt zu diesem Tag. Danke für die Hintergrundinfos, lieber Peter. Vertraulich, Video und Podcast. Auch morgen wieder live um 17 Uhr.